Ja, unser Thema soll heute Abendmahl sein. Und eigentlich dachte ich im Vorfeld, da wisst ihr doch schon alles, oder? Wie oft habt ihr Abendmahl gefeiert? So die Ältesten unter euch, müsst ihr rechnen. Das ist nicht mehr der Zahlenraum bis 100. So oft. Und irgendwie kommt mir gerade Abendmahl nicht nur immer wieder ganz besonders vor, Begegnung mit Jesus, sondern ein Stück weit auch etwas unbekannt. Sprich, ich habe manchmal den Eindruck, ich habe das noch nicht in seiner Fülle so ganz gepackt, erfasst. Vielleicht geht es euch auch so. Und so möchte ich euch heute hineinnehmen, habe die Version des Lukas-Evangeliums gewählt in diesen Text. Und ich werde jetzt in der Predigt eine andere Bibelübersetzung gebrauchen, als ich eben gelesen habe. Da heißt es, Lukas 22, Vers 7, so kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Oder wenn wir in Vers 1 schauen, es stand bevor das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest. Ein Tag Passa, 7 Tage Fest der ungesäuerten Brote, eines von 3 Hauptfesten in Israel, neben dem Wochenfest, wir sagen Pfingsten dazu, und dem Laubhüttenfest dann im Herbst. Ist bekannt. Ist euch auch bekannt, wahrscheinlich, dass jeder männliche Israelit hinaufzog zu jedem dieser Feste, hinauf nach Jerusalem. Diese Feste hatten einen sehr, sehr hohen Stellenwert wegen der Gottesbegegnung, die da stattfand. Noch heute, wenn man in Israel ist, es kommt irgendwo ein Fest nach dem anderen. Und bei den allermeisten dieser Feste geht es um Gott und um meine Beziehung zu Gott. Manchmal wünsche ich mir so einen reichen Festkalender, 3 Hauptfeste. Und da heißt es im dritten Buch Mose in Kapitel 23, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, also 14. Nisan, zur Abendzeit ist das Passa des Herrn. Und am 15. Nisan ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Was bedeutet das Ganze? Zweites Buch Mose, Kapitel 12, da spricht Gott. Hört gut zu, Gott spricht. Ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Sie sollten das nämlich an die Türpfosten streichen, das Blut des Passahlammes. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Also Erinnerung, dass Gott die Erstgeburt bei Mensch und Tier geschlagen, erschlagen, getötet hat. Was für eine Erinnerung, wie ernst ist Gottes Gericht. Gerade auch dann, wenn es nicht nur theoretisch irgendwann in der Zukunft kommt, sondern wenn es ganz real in Zeit und Raum sich ereignet hat und heute ereignet. Und das wird noch realer, weil die Israeliten erlebt haben, wie Gott an anderer Stelle steht, wie der Würgeengel, schreckliches Wort, der Würgeengel, weil er das Blut des Passahlammes sah, vorüberging. Die einen sterben, ich werde verschont. Und es ist die Erinnerung, dieses Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote, an die Befreiung aus der Sklaverei, aus dem Sklavenhaus Ägypten. Lukas 22, Vers 8. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, geht voraus und bereitet das Passahlamm für uns vor. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor. Das ist ein Unterschied, wie ihr später noch merken werdet. Wo sollen wir es vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Das ist irgendwie ein ungewöhnlicher Auftrag, oder? Geht in die Stadt hinein. Und da kommt ein Mann mit einem Wasserkrug. Sie hatten sich ja schon an manches bei Jesus gewöhnt. Aber dass er so direkt die Zukunft voraussagt, die unmittelbare, eine halbe Stunde später, ungewöhnlicher Auftrag. Außerdem trägt ein Mann keinen Wasserkrug in der damaligen Zeit. Das ist Frauenarbeit. Hört sich fast wie ein Gottestest an, weil es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass da ein Mann mit dem Wasserkrug kommt und dann noch gerade noch an die richtige Stelle geht. Manchmal wird gedeutet, das sei ein Essener gewesen, dieser Mann, denn da gab es Unverheiratete. Essener ist eine von drei großen Gruppen in Israel gewesen zu dieser Zeit, neben den Pharisäern und Sadduzäern, Essener, die wahrscheinlich in Qumran unter anderem gelebt haben. Und wenn die ehelos waren, wäre logisch, warum der selber Wasser holen muss. Vielleicht. Was mich hier bewegt ist, sie sagen einfach ja, indem sie das tun. Der Auftrag mag auch noch so seltsam gewesen sein. Sie sagen einfach ja. Ich habe uns vorhin gelesen aus 1. Johannes 2, Vers 6. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie er gelebt hat. Da habe ich das erste Mal hier ein bisschen gestutzt. Und ich muss sagen, ich sage nicht immer so einfach ja zu dem, was Jesus ganz deutlich sagt. Sei es in seinem Wort, wo er uns gute Lebensregeln vorgibt, sei es auch, wo er mich persönlich anspricht und ich eigentlich genau weiß, was er von mir möchte. Vielleicht fällt euch das ja leichter, mir nicht immer. Vers 13. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamahl vor. Alles so eingetreten, wie Jesus angekündigt hat. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Das ist ein besonderer Wunsch, Jesu. Ich werde später noch mehr drauf kommen. Er hat eine große, große Sehnsucht. Er möchte nochmal Passa feiern. Dann nahm er einen Becher mit Wein. Ich muss es doch erstmal das tun, was die Jünger unter anderem gemacht haben. Ich muss für Passa vorbereiten. Vier Kelche, wie soll ich das ausdrücken? Müssen wir mal so machen. Vier Kelche. Und noch ein fünfter Kelch. Zwei Kelche vor dem Mahl. Zwei Kelche nach dem Mahl. Und einer für den Elia. Prophet Elia kennt ihr aus dem Alten Testament. Warum der Elia? Unser Altes Testament, Maleachi 3, Vers 23 und 24, endet damit, dass der Elia wiederkommt. Und für jüdische Menschen ist der Elia noch nicht wiedergekommen. Also brauchen wir für ihn auch einen Kelch. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, also jetzt nach dem Mahl, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen ist. Schauen wir uns das ein wenig genauer an. Die Verse 17 bis 20, die ich zum Schluss eben gelesen habe, ist Teil einer Passafeier oder eines Sederabends. Heutige Sederfeier. Wir tun mal so, als sei das damals ganz genauso gewesen. Seder bedeutet Ordnung. Das Wörtchen ist auch schon gefallen. Nicht nur, dass das nach einer bestimmten Ordnung abläuft, liturgisch, so eine Sederfeier, sondern ich habe euch vorhin gelesen in 2. Mose 12, Vers 14, als ewige Ordnung, Seder, sollt ihr ihn feiern. Das ist eine ewige Ordnung, sich zu erinnern an den Auszug an Ägypten und was Gott Großes getan hat. Und da heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, du sollst das deinem Sohn an jedem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil dich der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Wenn dein Sohn dich fragt, bei einer Sederfeier kommt diese Formulierung, die aus dem Bibeltext stammt, viermal vor. Wenn dein Sohn dich fragt, dann erzähl ihm, Gott hat uns aus Ägypten befreit. Was würdest du deinem Sohn, deiner Tochter, von den großen Taten Gottes erzählen? Ich finde das eine tolle Parallele. Ist zum Nachdenken. Es wird Verschiedenes gegessen und getrunken, zum Beispiel ein Lamm, das ist so mit der Höhepunkt, Lamm. Das ist natürlich die Erinnerung an das Lamm, das damals geschlachtet wurde. Es wird ungesäuertes Brot, Matzot, gegessen. Es gibt bittere Kräuter, die schmecken wirklich nicht so doll. Es war bitter, in der Sklaverei zu sein. Es wird gesalzenes Wasser getrunken, in Erinnerung an die Tränen, die in Ägypten geflossen sind. Auch eine Erinnerung, wenn du unterdrückt bist, wenn du in Not bist, die Tränen, die man hatte, die Tränen, die man vielleicht oft im Leben hatte. Und wie heißt es? Jesus wird einmal all diese Tränen abwischen. Bei einer Sederfeier, gesalzenes Wasser, erinnert an die Tränen. Vier Kelche habe ich bereits gesagt. Der erste Kelch ist der Kelch der Heiligung. Der Heiligung. Das ist der Kelch Nummer zwei der Rettung. Der Kelch der Erlösung. Und der Kelch, das Gott einem angenommen hat. Ich lese euch mal einen Bibelvers dazu aus 2. Mose 6. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen aus den Lastarbeiten in Ägypten. Euch aus ihrer Arbeit, dieser Sklavenarbeit, erretten. Und ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir wieder zum Volk annehmen. Ich finde es einfach eine tolle Symbolik. Eine tolle Symbolik. Und freue mich eigentlich jedes Jahr auf Sederfeier, die ich allerdings nicht nur in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten feiere, sondern selbstverständlich an das, was Jesus getan hat. Hier in Lukas 22 kommt ja in Vers 17 ein erster Kelch vor dem Essen. Ist entweder der Kelch der Heiligung oder der Rettung, einer von beiden. Wichtiger finde ich den dritten. Der dritte Kelch nach dem Mahl, das ist der Kelch der Erlösung. Der Kelch der Erlösung. Ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Das spricht für die Macht Gottes. Mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Das ist das, was sie damals erlebt haben. Eigentlich könnten wir auch in der Gemeinde das mal miteinander feiern. Aber dann neutestamentlich modifiziert, würde ich mal sagen. Können wir uns für nächstes Jahr überlegen, wenn gewünscht. Ein zweiter Punkt, auf den ich eingehen will. Was fehlt eigentlich im Bibeltext? Was für eine Sederfeier ganz, ganz wesentlich ist. Das merkst du spätestens bei einer Sederfeier, wenn es ans Essen geht und alles aufs Buffet zustürzt. Was nimmst du dir als erstes? Jemand eine Idee? Ihr seid alle so zurückhaltend. Ich schaue immer als erstes nach dem Lammfleisch. Und du nicht, nein. Nein, weil das auch die Mitte dieses Festes ist, sieht man von der Symbolik natürlich ab. Denn damals wurde ein Lamm geschlachtet und zur Zeit Jesu wurden viele, viele Lämmer geschlachtet. Und hier ist von einem Lamm, ist euch aufgefallen, überhaupt nicht die Rede. So was Ähnliches gibt es schon mal Johannes 2 bei der Hochzeit zu Kana. Was steht bei einer Hochzeit normalerweise in der Mitte?
Die Torte.
Das ist auch eine Idee. Ich habe jetzt an etwas Nicht-Essbares gedacht. Die Braut oder die Brautleute, die spielen überhaupt keine Rolle. Weder bei der Hochzeit zu Kana, die Brautleute, noch hier, man mag es mögen oder nicht, das irdische Lamm spielt keine wirkliche Rolle. Ich habe vorhin gelesen, es wurde geschlachtet, es wird zubereitet, ja, aber es ist nicht davon die Rede. Es geht um ein anderes Lamm. Es geht um das wahre Passa-Lamm, Jesus. Und das ist bis heute, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, mal zu einem Sederabend, wählt euch am besten eine messianische Gemeinde, die Jesus kennt, Jeshua kennt, wo die Mitte anders, wo auf die Mitte hingewiesen wird. Es heißt in 1. Korinther 5, Vers 7, 1. Korinther 5, 7, unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Ich sehe dieses Passahlamm vor allem im stellvertretenden Sterben Jesu. So wie das Passahlamm geschlachtet wird und das Blut dieses Passahlamms an die Türpfosten gestrichen wird, damit der Würgeengel vorübergeht, so ist es mit Jesus. Er wurde geopfert, geschlachtet als unser Passahlamm, damit wir verschont werden, damit das Gericht Gottes an uns vorübergeht. Ist das nicht fantastisch? Und ich kann das noch so oft hören, es lässt mich immer noch erschauern. Einmal, weil es so brutal ist, das zeigt, wie sehr Gott Sünde verabscheut. Und weil es so unglaublich ist. Was hat Jesus Großes getan, als er das Passahlamm schlechthin wurde? Es heißt in einem Lied, Jesus Christus starb für mich, Jesus Christus starb für dich. Für die ganze Welt starb er am Kreuz, er nahm unsere Schuld auf sich. Ich möchte noch einen anderen Aspekt zu diesem Passahlamm hinzufügen und lese uns nochmal aus dem zweiten Buch Mose, aus dem 12. Kapitel, die Verse 3 bis 6. Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Dabei sollte er die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Zwei Punkte. Da heißt es, am 10. Nisan, 10. Tag dieses Monats, soll der Hausvater das Lamm nehmen. Das heißt, er bringt es ins Haus. Damals haben wir noch nicht so Trennung, sondern man hat Mensch und Tier normalerweise beieinander gelebt. Ich nehme an, jeder hat schon mal ein Lamm gesehen. Das ist einfach super, oder? So süß. Ein Lamm. Und am 14. wird es geschlachtet. Stell dir vor, da spielen die Kinder damit. Anders geht's nicht, wenn du ein Lamm hast. Da selbstverständlich musst du dieses Lamm anschauen. Und 4 Tage später, nachdem du dich an das Tierchen gewöhnt hast, stirbt dieses Tier stellvertretend für dich. So eine Kleinigkeit im Text, die mich nachdenklich stimmt. Ich habe Jesus, als ich zu ihm gefunden habe, schon so manches gekannt. Und so im Laufe der vielen Jahre lerne ich Jesus immer mehr kennen. Das kennt ihr auch, immer mehr kennen. Und umso größer oder unfassbarer wird es für mich, dass der Jesus, den ich so immer mehr kenne, dass der für mich gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken nachvollziehen könnt. Da ist diese Vertrautheit und der Gedanke, er hat es getan. Und Schuld war meine Sünde. Das ist der zweite Punkt hier. Das Passahlamm, alttestamentliche Zeit, war ohne Fehler. Durfte keinen Fehler haben, sonst kannst du es nicht opfern als Passahlamm. Ist auch bei anderen Opfern so. Aber hier ganz besonders streng. Und es heißt in 1. Petrus 1, Vers 19, 1. Petrus 1, 19, das kostbare Blut eines Opferlammes an dem nicht der geringste Fehler oder Mangel war, das Blut von Christus. Jesus war ohne Sünde. Er wurde nicht getötet, weil irgendeine Sünde an ihm gewesen wäre und er das verdient hätte. An mir, auf mir ist die Sünde. Und auf ihn, dem makellosen Opferlamm Gottes, wird diese Sünde gelegt. Ein dritter Punkt. Vers 20. Dieser Becher oder dieser Kelch, sind da wohl beim dritten hier, Kelch der Erlösung. Dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist einmal ein Bundesschluss, wird mit Blut besiegelt. Das lesen wir am Bund Gottes mit Abraham in 1. Mose 15. Das lesen wir vor allem beim Sinai-Bund, 2. Mose 24, Vers 8, ist die gleiche Formulierung, Blut des Bundes. Der große Unterschied ist, ob du ein Tier nimmst und mit Tierblut einen Bund besiegelst oder mit dem kostbaren Blut Jesu. Ein riesiger Unterschied. Wenn ich an den Sinai gehe, 2. Mose 24, dann schließt Gott einen Bund mit dem Volk und es wird Tierblut zum Besiegeln verwendet. Und jetzt nimmt Gott das Blut seines eigenen Sohnes. Jetzt spätestens komme ich eigentlich nicht mehr so ganz mit, Gott zu verstehen, außer dass er offenbar so voll unendlicher Liebe ist. Wie kann er das Blut seines geliebten Sohnes nehmen, um mit mir, mit dir, einen Bund zu besiegeln? Der zweite Punkt, da wird ein Bund geschlossen. Eigentlich ist das ein Thema für eine ganze Predigt natürlich. Ich will es kurz machen. In einem Bund legt sich Gott fest. Wie kann es sein, dass der ewige Gott, der zu nichts verpflichtet wäre, uns gegenüber, wie käme er auch dazu oder wie kämen wir dazu, wie kommt es, dass dieser Gott sich auf irgendetwas festlegt? Mir, dir gegenüber. Wie kommt es? Manchmal fragt man, vielleicht wird dem einen oder anderen das jetzt gar nicht so gefallen, was ich sage. Manchmal fragt man, ist denn der Gott des Islam derselbe Gott wie unser Gott? Nein. Ein Grund ist, dass Allah sich niemals auf etwas festlegt dem Menschen gegenüber. Das ist nichts, was ich erfunden hätte, sondern das ist wirklich so. Da ist keine Sicherheit, was Gott macht, was Allah macht. Bist du sicher, was dein Gott, mein Gott macht? Natürlich, weil er hat es versiegelt mit dem Blut seines Sohnes. Wenn er einen Bund schließt, dann legt sich unser Gott fest. Und das ist völlig unverrückbar. Da kommt nichts, was das irgendwie kaputt machen könnte. Da ist nichts, dass Gott das zurücknehmen würde. Und es ist unfassbar, wenn wir in die Bibel schauen, dass schon in den Kapiteln 6 bis 9 des ersten Buchs Mose mit Noah ein Bund geschlossen wird. So früh legt sich Gott fest. Und vielleicht war es sogar schon mit Adam ein Bund. Auch das kann man aus der Bibel herauslesen, aber da wird es auf alle Fälle noch nicht bunt genannt. Deshalb bleiben wir mal bei Kapitel 6 bis 9, der Noah. Ganz früh legt sich Gott fest und natürlich schon noch im Garten Eden legt sich Gott fest, indem er sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, einer nicht. Auch da legt sich Gott fest. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich an diesen Gott glaube und diesen Gott kennengelernt habe. Neuer Bund. Wir müssten jetzt in Jeremia 31 schauen und in Hebräer 8 schauen, wo das dann auch länger ausgeführt wird. Aber ich möchte uns zumindest aus Jeremia 31 lesen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Das ist der erste Punkt, der hier kommt. Das ist von Jeremia aus zukünftig. Jeremia ist ungefähr 600 vor Christus zukünftig. Und der Bund wird mit Israel geschlossen. Wenn deshalb im Neuen Testament von neuem Bund die Rede ist. Es ist nicht so oft, ist hier vor allem beim Abendmahl. Und eben in Hebräer 8. Wenn von im Neuen Testament vom neuen Bund die Rede ist, dann werden wir Heidenchristen, ich glaube, wir haben heute keine messianische Jüdin da, ich sehe sie zumindest nicht. Nee, die ist in Rea. Die ist in Rea, ja. Edna ist nicht da. Wenn wir Heidenchristen im neuen Bund stehen, dann sind wir hineingenommen. Der Bund gilt erstmal Israel. Jeremia 31, Vers 32. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, mit dem ich den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ich weiß nicht, was für dich der Kernsatz dieser ganz tollen Bibelstelle ist. Aber für mich ist ganz, ganz zentral in Vers 33, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist das, wo wir auch hier als Gemeinde in Bad Godesberg einen Vorgeschmack haben, so nenne ich es mal, dass das unser Gott ist und wir sein Volk. Letzter Punkt. Wonach sehnt sich Jesus? Nach was sehnst du dich? Kennt ihr das? Sehnsuchtskalender? Kennt jemand Sehnsuchtskalender? Da ist dann irgendein ganz tolles Reiseziel mit wunderschönen Bildern, Postkartenformat in etwa, gibt es den auch. Und man hat Sehnsucht doch, da endlich mal oder wieder hinzukommen. Sehnsucht. Vielleicht sehnst du dich was anderes. Bei Jesus ist tatsächlich nur ein einziges Mal davon die Rede, dass er Sehnsucht nach etwas hat. Ein einziges Mal. Und das ist in unserem Bibeltext. Kommt sonst nicht vor. Die gleichen griechischen Worte kommen vor im Blick auf Verlangen, gleiche Wort. Und dann fast immer negativ. Fast immer negativ. Hier das gleiche Wort. Positiv. Vers 15. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt. Ich habe mal verschiedene Bibelübersetzungen hier nebeneinander gestellt. Erstmal die Elberfelder. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das ist so eine Doppelung. Zweimal eigentlich das gleiche Wort. Das ist zwar griechisch, das Neue Testament ist typisch für Altes Testament hebräisch. Wenn du zweimal das gleiche Wort oder die gleiche Wortwurzel nimmst, dann ist das meistens eine Verstärkung. Also es geht um eine große Sehnsucht. Einheitsübersetzung, ich habe mich sehr danach gesehnt. Oder Luther, 84, mich hat herzlich verlangt. Natürlich positiv gemeint. Oder Mengeübersetzung, herzlich habe ich mich danach gesehnt. Eine ganz große Sehnsucht Jesu. Das hat er auf dem Herzen. Und das kommt tatsächlich nur einmal in den Evangelien vor. Aber auch nicht außerhalb der Evangelien, dass stehen würde, Gott sehnt sich in irgendeiner Weise nach etwas. Wird in der Form nicht gebraucht. Ich glaube, dass wir hier einen Blick in das Herz Jesu bekommen. Und das kurz bevor er zu unserem Passa-Lamm wird. Ein Blick in das Herz Jesu. Ich habe versucht, soweit es geht, mich in die Situation hineinzuversetzen. Er hat angekündigt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Dort werde ich in die Hände der Menschen übergeben. Ich werde gekreuzigt. Wenn ich die Evangelien anschaue, so ungefähr ein Viertel ist Passionsbericht, jeweils so Größenordnung. Wie fühlt man sich, wenn man so Schweres vor sich hat und ihm geht es um anderes? Er sehnt sich danach, dieses Passa mit ihnen zu feiern und denkt dabei, dass eine Königsherrschaft Gottes kommt. Reich Gottes wird es oft übersetzt. Königsherrschaft. Ich habe mich gefragt, Thomas, was hast denn du auf dem Herzen? Natürlich kenne ich Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Königsherrschaft und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird alles andere noch dazugegeben. Natürlich kenne ich das. Und buchstabiert das durch in meinem Leben. Aber wenn es dann so richtig knüppeldick kommt, egal in welcher Form, dann ist mir manchmal die Königsherrschaft Jesu nicht ganz so wichtig. Ich habe im Seminar, wo ich arbeite, 4 Mitarbeiter, die fast alle gleich alt sind. Das ist lustig, wir wurden so vor gut einem Jahr alle 60. Und der eine hat es sehr treffend formuliert. Weil mit 60 irgendwie frage ich mich schon, was mache ich mit den Jahren, wenigen Jahrzehnten vielleicht, die noch kommen. Und er hat es so ausgedrückt, womit möchte ich Jesus in der verbleibenden Zeit Freude machen? Finde ich vor allem deshalb beachtlich. Ich weiß, ich bin im Vergleich zu manchen von euch ein Jungspund. Wenn es einem hier zwickt und dort zwickt und nicht nur zwickt, sondern wirklich übel ist. Und es einem gar nicht gut geht im Älterwerden. Ich bin jetzt noch gar nicht bei der Krankheit, die noch dazu kommt. Aber Jesus ist hier auch Vorbild und wir haben diesen Gottesdienst, erinnert er euch, begonnen. Wer in ihm ist, wer mit ihm verbunden ist, der lebt so, wie Jesus gelebt hat. Und das ist nicht ein leuchtendes Vorbild, sondern er hat das Buch durchbuchstabiert und er möchte durch seine Gegenwart erreichen in deinem und meinem Leben, dass wir das auch können. An das Eigentliche denken und uns ausrichten. Ich glaube, dass hier auch ein großes Stück Einsamkeit ist. Einsamkeit. Erinnert ihr euch an die Szene, wo seine Verwandten, seine Familie kommt und ihn eigentlich mit nach Hause nehmen möchte. Kurz nach unserer Begebenheit hier, Lukas 22, kommt Gethsemane. Da nimmt er seine drei engsten Vertrauten mit sich. Und wo willst du eigentlich irdischen Trost bekommen, wenn nicht bei denen, die dir tatsächlich am nächsten stehen? Tja, und die schlafen ein. Einsamkeit. Ich rede jetzt von menschlicher Einsamkeit, ich rede aber auch von geistlicher Einsamkeit. Wo sind die Geschwister, die in der schwersten Stunde zu ihm stehen? Wo sind die Geschwister, die in der schwersten Stunde für ihn beten? Weil das möchte er ja in Gethsemane. Sie schlafen ein. Abendmahl, Passamahl wird normalerweise heute in der Familie gefeiert. Gemeinschaft, in der Familie geborgen sein. Ich glaube, dass das Verlangen, die Sehnsucht Jesu hier wesentlich auch aus Einsamkeit kommt. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss? Passamahl ist Erinnerung an die großen Taten Gottes. Es gibt keinen Moment im Jahr, im jüdischen Jahr, wo mehr an die großen Taten Gottes gedacht wird. Wie willst du, und das sage ich mal bewusst, dein Elend überwinden, wenn du die großen Taten Gottes nicht kennst oder aus dem Auge verlierst? Große Sehnsucht, noch einmal Passa zu feiern. Vor diesem, wir nennen es letztes Abendmahl, war Passa auch immer ein Warten auf den Messias. Erinnert euch noch, was der Kelch war? Hier die Nummer 5. Warten auf Elia. Und was macht Elia? Er geht dem Messias voraus. Damit ist Passa immer ein Warten darauf, dass der Messias kommt. Jetzt. Ab da, der Messias ist gekommen und wir erinnern uns und feiern, was der Messias Großes getan hat in Tod und Auferstehung. Vorher war Passa Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Jetzt ist Passa Erinnerung an die Erlösung von der Macht der Sünde und des Todes. Vorher hat man sich an Gottes große Tat am Sinai und wie er das Volk durch die Wüste geführt hat, erinnert. Jetzt Erinnerung an Jesus. Amen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben.